Liebe Hörerinnen und Hörer, in der vergangenen Woche habe ich ein Interview mit Christian Siemens geführt, seines Zeichens Revieroberjäger. Wir hören dieses Gespräch nun im Original und ich habe mit der Frage begonnen, für welchen Bereich er zuständig ist.
Also ich bin Revieroberjäger.
Und diese Frage sollte jetzt kommen. Jetzt müsste eigentlich der erste Teil des Interviews laufen.
Ich betreue dort im Landkreis Emsland 4 Reviere, Jagdreviere und bin dazu noch Ausbilder von Jungjägern und für Niedersachsen noch anerkannter Schweißhundeführer.
Was ist ein Schweißhundeführer?
Ein Schweißhundeführer ist eine Person mit einem Schweißhund, also einem Hund für die Nachsuche, der dann verletztes Wild, ob beim Autounfall oder nach der Jagd, was wir natürlich immer versuchen zu vermeiden, dass also ein Tier krank geschossen wird, dieses dann nachsucht und dann so schnell wie möglich von seinen Leiden erlöst und dann zur Strecke bringt.
Was macht für dich einen guten Jäger aus? Oder gibt es auch was, was einen Menschen in deinen Augen für die Jagd disqualifiziert?
Also einen guten Jäger, ja. Wie macht man oder was ist dafür wichtig? Ich denke immer, wenn man Jäger ist, dann ist es besonders wichtig, nicht die ganze Jagd, also das Schießen in den Vordergrund zu stellen, sondern ganz, ganz wichtig ist es, dass die Hege im Vordergrund steht. Also die Wildbestände so zu hegen, dass auch Arten, die vielleicht benachteiligt sind durch Verhältnisse zum Beispiel in der Landwirtschaft wegen der Nahrung oder sowas, auch eine Überlebenschance haben, diese zu hegen und dann als Jäger auch dann das Gleichgewicht zu schaffen und dann auch mal das Stück Rehwild zu erlegen. Also die Jagd gehört dazu, das Erlegen gehört dazu, aber der Großteil und das Augenmerk für mich jetzt persönlich liegt in der Hege und das macht einen guten Jäger aus, wenn er das kann. Und dazu gehört halt, dass man Ruhe ausstrahlt, dass man ausgeglichen ist, ausgewogen, dass man die Natur liebt, dass man das Draußensein mag. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, was nicht, eigentlich so Hektiker, Schießer, die brauchen wir eigentlich nicht auf der Jagd, die sind eigentlich fehl am Platz. Wer eigentlich nur totschießen will, der kann auch nach Afrika fahren oder sonst was.
Wobei die Frage ist, da ist es auch nicht so sinnig. Nee. Gut, wie würdest du die Jagdsituation im Emsland beschreiben, in den Revieren, in denen du zuständig bist?
Ja, ich habe ja die Reviere übernommen, um da zu helfen, also um da wieder was nach vorne zu bringen. Das sind eigentlich typische Niederwildreviere, das bedeutet also Hase, Fasan, Rebhuhn, früher sehr häufig vertreten, heute durch viele Punkte weniger geworden, ob es jetzt das Raubwild ist, die Krähen, der Lebensraumverlust durch auch Landwirtschaft oder der Nahrungsverlust oder sowas. Da bin ich jetzt drin, da versuche ich die Reviere zu betreuen, Hege zu betreiben, den Arten das Überleben zu ermöglichen, auch gegebenenfalls dann die Situation, Bestandssituation zu heben, also dass es mehr Arten gibt. Und wenn das gelingt, wenn man da also wieder anknüpft und man hat genug Wild, dann ist auch natürlich das ganz klar, dass man auch dann ein Stück damit erleben kann. Rehwild kommt eigentlich gut aus. Schwarzwild haben wir ja auch im Emsland. Die kommen auch eigentlich mit den Situationen ganz gut zurecht. Aber es gibt, wie gesagt, Arten wie Fasan, Rebhuhn, Hase, denen muss nachgeholfen werden.
Jetzt hast du schon das Stichwort gebracht, das Schwarzwild, die Wildschweine im Emsland. Momentan geistert ja das Thema afrikanische Schweinegrippe, Schweinepest, afrikanische Schweinepest durch die Medien. Was macht diese Schweinepest so gefährlich?
Na, die Schweinepest, die afrikanische Schweinepest ist so, dass wir bis jetzt keinen Impfstoff haben. Experten gehen davon aus, dass wir, wenn in 10 Jahren, früher noch nicht, einen Impfstoff haben, da die Zulassung, Testphasen und so weiter erstmal durchlaufen müssen. Das heißt, wir haben 10 Jahre zu überbrücken. Und diese afrikanische Schweinepest, die tötet einen Großteil des Bestandes am Schwarzwild. Und die Problematik ist dann, dass es auch natürlich auf den Hausschweinebestand, auf die Tiere im Stall übergreifen kann.
Ja.
Aber, das muss man gleich dazu sagen, das wird immer sehr falsch dargestellt. In einem Bezirk, wo die afrikanische Schweinepest vor- oder auftritt, heißt es nicht automatisch, dass der Hausschweinebestand gekeult werden muss, sondern dazu muss also wirklich in diesem Bestand dann auch ein Fall auftreten. Ja, also das bedeutet, wenn ich dort mit Hygienemaßnahmen und so weiter arbeite, dann ist dieses nicht möglich. Oder schwer möglich.
Ja. Es werden ja gerade dazu, gerade auch um den Hausschweinbestand zu schützen, immer mehr Forderungen laut, dass die Wildschweine zum Abschuss freigegeben werden, dass auch Schonzeiten aufgehoben werden. Ich habe gehört, dass sogar von dem vom Einsatz von Nachtsichtgeräten die Rede sein soll. Was hältst du davon?
Also die Forderung, die ja jetzt laut geworden ist, war ja zuerst 70% des Schwarzwildbestandes runterschließen, also reduzieren. Das ist in meinen Augen, wenn man das so durchführen wollte und auch machen würde, ist das nicht tierschutzkonform. Das funktioniert so nicht, erstmal gar nicht so einfach. Und ich würde dann oder ich müsste dann alles schießen, was mir quasi vor die Büchse kommt. Und da zerschieße ich ganz klar Familienverbände, Rottenstrukturen, die ganz, ganz wichtig für diese Tiere sind.
Ja.
Und das bedeutet, und das haben wir vor vielen Jahren schon gesehen, als die europäische Schweinepest aufloderte und man zum Beispiel in Rheinland-Pfalz große Impfaktionen gestartet hat, aber auch dort schon die Schonzeiten aufgehoben hat, dass das Ganze überhaupt nichts gebracht hat, sondern die Schwarzwildbestände sind nach oben gegangen. Und das liegt daran, dass also, wenn ältere Stücke fehlen, die dann bei einem Abschuss von 70% mit auf der Strecke landen,
ja.
Frischlinge aus demselben Jahr, die normalerweise muss man dazu sagen, ungefähr im März dann gefrischt werden, im selben Jahr schon wieder rauschig werden können und dann auch wieder Junge bekommen, also Frischlinge.
Yeah.
Und das hebt die Bestände an. Und ich habe heute auch noch mit einem Kollegen aus Rheinland-Pfalz gesprochen und der sagte mir auch, katastrophale Zustände, teilweise Frischlinge, 25, 30 Kilo, die selber schon wieder Junge bekommen haben, also gefrischt haben. Und das kann nicht das sein, was wir wollen. Ganz, ganz wichtig ist es, den Zuwachs abzusenken, damit die Bestände ein bisschen runterfahren. Und das bedeutet eigentlich, und da kann man auch nichts falsch machen, Frischlinge schießen, da wo es geht.
Ja.
Und dann auch viele schießen. Also da nicht sagen, jetzt auch, die hat nur noch 2, 3 Frischlinge. Nein, da muss man da auch wirklich durchgreifen und dann muss man die Frischlinge, also den Nachwuchs, erlegen. Somit schieße ich keine Rottenstrukturen kaputt. Ich lasse die Familienverbände zusammen.
Mhm.
Ja, und ich bekomme sowieso nicht alle Frischlinge. Also das ist Irrglaube, dass ich alle bekomme. Also so meiner Meinung nach ist es nur hinzubekommen. Denn die Schwarzwildbestände, die großen, das ist ja nicht das Problem. Also die fördern ja jetzt nicht die afrikanische Schweinepest. Aber in dem Moment, wo sie da ist, ist die Ansteckungsgefahr zu groß, wenn ich einen hohen Schwarzwildbestand habe.
Was fördert denn die Ausbreitung dieser Schweinepest?
Na, die Ausbreitung wird gefördert über dann einen hohen Schwarzwildbestand, wenn die Stücke sich regelmäßig begegnen und dieses verbreiten können.
Yeah. Ne?
Dazu dann ganz, ganz wichtig, wenn sie dann da ist, sind natürlich Fehl am Platz, was man damals schon gemacht hat bei der europäischen Schweinepest, das ist auch eine gute Überlegung gewesen, keine Drückjagden oder keine Bewegungsjagden durchzuführen, weil dann kranke Stücke von einem Revier ins nächste getrieben werden können.
Ja.
Und da muss dann verstärkt mit den ja, mit dem Ansitz oder vom Ansitz aus gejagt werden.
Ja.
Und da kommen wir ja zu dem Teil, zu der anderen Frage mit den Nachtzielgeräten, also Nachtsichtgeräte. Soweit kann man die einsetzen. Was problematisch ist und was ja noch nicht erlaubt ist, sind ja die Nachtzielgeräte. Also dass ich wirklich zielen kann, eine Zielvorrichtung und dann die Schwarzwild erlegen kann.
Yeah.
Und da sehe ich die Problematik, das ist aber eine Ansichtssache, da gibt es, wird es 110.000 Leute geben, die anderer Meinung sind. Da geht bei Nachtzielgeräten einfach die jagdliche Praxis verloren. Also das Handwerk, wie bejag ich richtig eine Sau, die geht verloren.
Mhm.
Und wenn man den Leuten das frei zugänglich macht, dann ist es ein Irrglaube, dass das nur zur Schwarzwildreduzierung eingesetzt wird. Wenn diese Geräte vorhanden sind, dann wird auch der ein oder andere Jäger das gegebenenfalls anders einsetzen. Und ich spreche mich dagegen aus, ich selber.
Ja.
Ich habe meine Sauen auch bis jetzt so geschossen und bin zwar jetzt im Niederwildrevier, aber ich habe mehrere Jahre in Brandenburg gelebt und dort auch gejagt und ein großes Revier betreut dort. Und die kriegt man schon. Was nicht heißen soll, wenn die afrikanische Schweinepest wirklich kommt, dann meine ich, sollte man die Nachtzielgeräte einer bestimmten Personengruppe zugänglich machen, die damit die Schwarzwildbestände vielleicht auch reduzieren kann in dem betroffenen Gebiet und dann wieder abzugeben.
Ich habe mal gehört, dass bei Wildschweinrotten die leitenden Bachen ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben. Die erste Frage ist, stimmt das überhaupt? Und die zweite ist, wenn dem so ist, würden wir dann mit dem Abschuss nicht Gefahr laufen, eine große Population quasi ungebildeter Wildschweine heranzuziehen?
Ja, das ist in vielen Teilen, wo wir Wildschaden auf landwirtschaftlichen Flächen haben, schon ganz klar zu sehen. Eine Bache, die an einer Stelle im Feld ein bzw. zwei Frischlinge verliert, ist nachgewiesen, wird sich diese Bache in der nächsten Zeit nicht mehr aufhalten, weil sie aus dem Familienverband etwas verloren hat.
Mhm.
Wenn ich, und das gibt es ja nicht nur durch die Jagd, es gibt es ja auch durch Autounfälle oder so, wenn die Leitbache, das Muttertier, verloren wird, die Frischlinge sind so groß, dass sie das überleben können, dann haben wir Tiere, Stücke, die führungslos sind, die sich dann oder die dann nicht diesem nachkommen, also die das nicht merken, jetzt fehlt ein Stück, hier ist Gefahr, sondern die verhalten sich so, dass sie dann meistens sogar in den Schadflächen bleiben, zum Beispiel Mais,
ja.
Und bleiben dort drin. Und das sind diese Rotten, die wirklich großen Schaden machen. Eine Bache, die das kennt, das Spiel, wird ihre Rotte ganz anders führen und Wechsel nehmen, die für sie sicher sind, für die ganze Rotte sicher sind und wird natürlich beim Verlust von Stücken auch dieses Gebiet erstmal meiden.
Das heißt ja letzten Endes, dass zum Beispiel auch für die Autofahrer dann in dem Moment mehr Gefahr besteht, wenn die Tiere die Straßen nicht einschätzen können, sowas zum Beispiel?
Natürlich.
Na, ja. Super. Gibt es irgendwas, was du von dem Rest der Bevölkerung, die nicht mit in die Jagd involviert sind, von mir und allen anderen erwarten würdest im Umgang mit Tieren, im Umgang mit Wald, von dem du glaubst, dass es diese Situation entspannen könnte?
Die Jagdsituation.
Jetzt den Umgang mit Tieren, den Umgang mit Wild.
Also das sind ja ein paar Punkte. Das ist, man kann der Jagd gegenüber positiv eingestellt sein, man kann negativ eingestellt sein. Ich glaube, dass wir viele oder vielen Stücken Wild, nicht nur Wild, auch Bodenbrüter, die wir überhaupt nicht bejagen dürfen, dass auch diese Tiere von der Jagd, wenn sie denn tierschutzgerecht, artenschutzgerecht, weitmännisch durchgeführt wird, profitieren.
Mhm.
Als Beispiel in den Revieren, in denen ich jetzt arbeite, die ich betreue, wird auch eine intensive Raubwildbejagung durchgeführt. Das heißt, wir bejagen den Fuchs, den Marder. Ich tue aber auch was, oder ich bejage auch stark die Krähen, wo sie denn viel auftauchen. Und da profitieren alle Bodenbrüter von. Ob es jetzt der Kiebitz ist, der gerade wieder da ist, ja, der große Brachvogel, der in einem Revier, welches ich betreue, noch richtig brütet. In dem anderen Revier habe ich eine Sumpfeule, die Bodenbrüter ist. All diese Tiere, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Wir profitieren davon. Und ganz, ganz wichtig, jetzt haben wir gerade die Zeit, und das hat, ob man jetzt positiv der Jagd oder negativ eingestellt ist, wir haben jetzt die Brutentsetzzeit. Es ist losgegangen ab dem 1.4.
Ja.
Und jetzt ist Anleihenpflicht für Hunde, egal welche Hunde, das muss man immer dazu sagen, da versuchen sich über welche rauszureden, durchzumogeln. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man also jetzt Arten und Tiere, die jetzt einen Brutplatz suchen, anfangen Eier zu legen oder ihre Jungtiere setzen. Der Hase hat schon längst gesetzt, da sind schon die ersten Hasen schon ein bisschen größer, dass sie laufen. Das ist ganz, ganz wichtig, also dass man jetzt sich vernünftig im Wald verhält, die Wege nicht verlässt, ob im Feld, im Wald, die Hunde angeleint lässt und den Tieren einfach ihre Ruhe gönnt und denen auch lässt.